Hallo und herzlich willkommen zu deinem ganz besonderen Podcast. The Era of the New Women, dem Podcast für die erfolgreichen Frauen der neuen Zeit. Wir stehen an einem Bifurkationspunkt, einem Scheideweg, wie es so schön heißt. Ich glaube, das kannst du, liebe Zuhörerin, sicherlich auch spüren. Die Frage ist, gehen wir in Richtung einer Dystopie oder gehen wir in einer Utopie-Richtung? Keiner weiß es sicherlich genau. Aber genau dafür habe ich mir in diesem Zusammenhang unseren heutigen Gast eingeladen, denn wir reden über die derzeitige größte Krise der Menschheit, die jedoch wenig mit dem zu tun hat, was wir da draußen in der Welt gerade erleben. Dazu habe ich Nadjda Taranchewski eingeladen. Hallo Nadja, schön, dass du heute hier bei uns bist.
Ja, danke schön, Siranus. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Wie möchtest du denn gern, dass ich dich anspreche? Mit Nadja oder Nadjda?
Nadja ist ganz prima. In Osteuropa ist die Koseform sozusagen das, was eine Beziehung ausdrückt. Und die Langform ist sehr formell. Also bleiben wir gerne
Ah,
beim
okay.
Nadja.
Alles klar, sehr, sehr gerne. Nadja ist CEO der Conscious You GmbH, Diplompsychologin. Sie arbeitet als Coach, Keynote-Speakerin und ist Autorin des Buches Conscious You, Become the Hero of Your Own Story. Ja, liebe Nadja, wie immer die erste Frage, würdest auch du dich als eine der New Women bezeichnen und wenn ja, warum?
Ja, du hast mich ja schon so ein bisschen vorbereitet, ne, dass das deine Einstiegsfrage ist.
Ja.
Da habe ich dann gleich mal so in mir gespürt, wie verstehe ich denn diesen Begriff mit der New Woman? Und ich sage jetzt einfach mal, was mir so spontan kam, war, ich bin eine wütende Frau. Und vielleicht ist das auch ein Teil dieses Neuen, nämlich so eine, ich merke eine Wut und eine Ungeduld in mir, wenn ich mir angucke, in welcher Welt wir heute leben, mit welchen Problemen wir konfrontiert sind, wie stark diese Sachlage gesteuert worden ist durch eine unheilige Mischung zwischen Patriarchat, einem kolonialistischen Mindset und dem, was das einfach an Bruch auch in der Welt produziert hat. Und ich merke, es gibt jetzt eine Ungeduld in mir, mich dieser Logik nicht mehr unterordnen zu wollen. Also würde ich vielleicht sogar sagen, es ist ein Teil von New Woman sein für mich ist, nicht mehr angepasst zu sein, nicht mehr gefällig zu sein, unbequem zu sein und auch an bestimmten Stellen wütend zu sein.
Würdest du damit sagen, dass du auch eine Rebellin bist? Weil das klingt ein bisschen so.
Ja, das ist jetzt interessant, dass du das fragst, weil ich glaube, so hätte ich mich in meiner Selbstdefinition tatsächlich nie gesehen, ne? Weil ich war, wenn ich mir jetzt meine eigene Biografie angucke, bestimmt immer eher eine Person, eine Frau, die sich angepasst hat, ja, also die sozusagen das getan hat, was von ihr erwartet war. Ich habe also einen ganz klassischen Weg auch hingelegt, ne, mit Abitur, mit Studium dann, mit welche Weiterbildung ich gemacht habe. Also da gab es wenig Brüche drin. Heute würde ich vielleicht tatsächlich sagen, dass ich sowas wie eine stille Rebellin bin, eben weil ich merke, dass ich so einen Frust habe auf ein Festhalten an Systemen, von denen ich glaube, die können uns nicht in eine Zukunft führen, in der wir eine Überlebenschance haben. Und von daher ist es vielleicht tatsächlich jetzt so, dass es einen stärkeren rebellischen Anteil in mir gibt, als der früher für mich spürbar gewesen ist.
Ja, und genauso wie du es ja auch gerade sagst, ist ja auch einer der Punkte, weswegen wir überhaupt zusammengekommen sind. Ich möchte mit dir da tatsächlich mal mehr auch in diesen, und deswegen passt es so gut, wie du es gerade sagst, Bifurkationspunkt sprechen. Vorher möchte ich die Zuhörerin aber gerne mal einladen, ein wenig in deine Geschichte einzutauchen, denn du hast auf deiner Webseite etwas stehen, was uns sehr, sehr wohl zeigt, warum du genauso bist, wie du es gerade eben angesprochen hast. Denn du schreibst auf deiner Webseite, ich stamme aus einer Familie, die durch den Zweiten Weltkrieg tief traumatisiert wurde. Meine deutschen Großeltern verbargen ihre Schuldgefühle wegen ihrer stillschweigenden Zustimmung zu den Nazis unter einer Decke des Schweigens. Mein russischer Großvater und meine polnische Großmutter hatten ein Konzentrationslager, ein Arbeitslager und Zwangsprostitution überlebt. Ihr unbewältigtes Trauma führte zu Alkoholmissbrauch und Gewalt. Es dauerte 2 Generationen, bis die Folgen des Zweiten Weltkriegs geheilt und verarbeitet waren. Ich erkannte, dass unbewusste Menschen in der Lage sind, sich selbst, anderen und nicht zuletzt dem Planeten Schreckliches anzutun. Seitdem habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung des individuellen Bewusstseins sowie bewusste Gemeinschaften zu fördern. Ich glaube, das trifft es sehr gut, warum du so bist, wie du heute bist. Ist das so, Nadja, oder liege ich da verkehrt?
Nee, das ist absolut so, ne? Also das ist wirklich was, ne, das, und das ist ja auch etwas, von dem ich annehme, das tust du in deiner Arbeit mit deinen KlientInnen auch und ich eben auch, ne, dieses Gucken, wie verbinden unsere eigenen Wurzeln, unsere eigene Biografie uns mit unserem tieferen Lebenszweck. Und für mich eben als eine Nachkommen sozusagen dieser Kriegsgeneration zu merken, welchen Welleneffekt Trauma und Gewalterfahrung durch Familien haben, hat bei mir eben zu meinem inneren Why, zu meinem Purpose geführt, zu sagen, ich möchte Wege finden, wie ich Personen in einen liebevolleren Kontakt mit sich selbst bringen kann. Weil wenn sie den haben, gibt es auch einen liebevolleren Kontakt mit ihrem Gegenüber oder ihren Gegenübern. Und dann sind wir auch in der Lage, wenn das existiert, ja, und dieses Spüren und diese Liebe präsent ist, in einem liebevollen Kontakt mit der Welt zu sein, mit der Natur, von der wir Teil sind, also überhaupt etwas zu spüren und uns anders ja im Einklang mit dieser Welt zu bewegen, statt in einer Gegenbewegung zu dieser Welt und vor allen Dingen eben dann auch kein neues Trauma mehr produzieren zu müssen. Und das ist für mich das, was der Motor meiner ganzen beruflichen Beschäftigung ist.
Ja, da treffen sich wirklich zwei Personen, auch wenn meine Geschichte etwas anders ist als deine, aber es ist genau das, was du gesagt hast, was letztendlich auch meine Arbeit angeht. Aber lass uns auf jeden Fall bei dir bleiben und zu diesem Bifurkationspunkt zurückkommen. Ich glaube, jeder spürt, dass irgendwie die Welt gerade ja in unterschiedlichen Richtungen gehen könnte. Und wir haben die Chance, entweder tatsächlich sehr destruktiv zu denken. Und wir schauen uns die Kriege an, die da draußen sind. Wir schauen uns die Spaltung an, die Entmenschlichung, die Entfremdung an. Oder aber wir nutzen es als die größte Chance aller Zeiten. Und du sagst, die größte Krise ist nicht die, die wir im Augenblick sehen. Ob das eine Finanzkrise ist, ob das eine Weltwirtschaftskrise ist, ob das diese Kriegskrise ist, sondern die größte Krise ist tatsächlich eine Bewusstseinskrise. Lass uns da mal wirklich tief eintauchen. Wie siehst du das mit diesem Bifurkationspunkt und wie können wir, wenn es denn so ist, aus dieser Bewusstseinskrise aussteigen?
Ja, weißt du, so das Bild, was mir manchmal kommt für den jetzigen Zeitpunkt, ist, ich habe das Gefühl, wir sitzen alle so in einem Reisebus, der mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit im Rückwärtsgang auf eine Mauer zurast. Aber da wir alle nach vorne gucken, sind wir so, ach, ist doch ganz nett hier, ne? So, das heißt, wir tun so, als ob alles so sei wie immer, ohne wirklich mitzuschneiden, auf was für fundamentalen Ebenen unsere Gesellschaften, aber eben auch unser Planet gerade einen Transformationsprozess durchläuft, mit potenziell katastrophalen Folgen. Ne? Und da ist von unseren Wirtschaftssystemen bis hin zu unserer Demokratie, ja, die an ganz vielen Stellen bröckelt und bröselt, bis hin zur Klimakrise, die wir durchlaufen, ne? Wo wir merken, dass wir, was diese Planetary Boundaries anbelangt, jetzt, ich glaube, von 8 Planetary Boundaries irgendwie 6 schon überschritten haben oder von 9 haben wir 6 überschritten. Also es kriselt an ganz vielen Ecken. Und dennoch tun wir irgendwie so, als ob wir einfach so weitermachen könnten wie bisher, in der gleichen Logik von Wachstum, Erfolg, Wirtschaftlichkeit, ne, was auch Erfolg für Nationen bedeutet, als ob das weitergehen könnte wie bislang. Das bedeutet also, dass ich so beobachte, wir haben ja Expertinnen an ganz vielen Stellen für alle diese Themenbereiche, die schon sehr, sehr lange die weiße Flagge gehisst haben und gesagt haben, wir, ne, das Boot ist in Not, wir müssen handeln. Das heißt, die Informationen sind da, es gibt Daten, die da sind, ne, auch wenn bestimmt, ne, auch über Daten kann man sich streiten, aber wenn eine Mehrheit von Expertinnen in einem bestimmten Bereich sagt, wir hissen die weiße Flagge, dann würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass da tatsächlich auch Not am Manne, an der Frau ist oder am Planeten ist. Das heißt, die Informationen fehlen uns nicht. Und es fehlen uns ja auch noch nicht mal Ansatzpunkte für, wie etwas besser gehen könnte. Also wir haben so viele schon funktionierende Beispiele, ne? Von der Landwirtschaft bis hin in den Bildungsbereich, bis hin über, wie kann Demokratie anders funktionieren, bis hin zu, wie könnte Wirtschaft anders funktionieren. Also es gibt all diese Ideen, aber irgendwie ist wie so in uns ein, ne, das erstmal nicht wahrhaben wollen und diesen Lösungsweg nicht gehen zu wollen. Das heißt, meine Schlussfolgerung daraus ist, es ist letztendlich ein Problem unseres Bewusstseins. Und ich glaube, dass dieses Bewusstseinsproblem ganz viel zu tun hat mit Ängsten, die uns ausgelöst werden durch Unsicherheit. Und ich erlebe das in meinem Umfeld zumindest gerade ganz stark, ne, dass ich das Gefühl habe, Menschen haben gerade viel Angst, die ist aber oft sehr ungerichtet. Sie wissen eigentlich gar nicht so genau, warum, weil die Themen, aus denen sie sich speisen, so groß sind und so hyperkomplex sind, dass dann eine Kontraktion im Innen stattfindet, die eigentlich nur noch eine Lösung zulässt, nämlich eine massive Vereinfachung von Komplexität. Und die Antwort ist eigentlich immer, wir treten nach unten. Ne? Und in jedem Land, und das ist ja auch egal, in welches Land du gehst im Übrigen, ist die einfachste Antwort immer, es sind die Ausländer, die an allem schuld sind. Ne? Und diese diffuse Sehnsucht von, wenn wir wieder zurückgehen könnten zu einer alten Welt, in einem Frühjahr, in dem alles besser war, ne, dann ist es gut. Und die Parteien, die heute global Erfolg haben, sind eben die, die genau diese zwei Themen bedienen, nämlich wird nach unten getreten und es wird gesagt, wenn ihr uns wählt, dann wird alles wieder einfach und so schön wie früher. So, und ich glaube halt, um aus dieser Irrlogik rauszukommen, müssen wir uns auf den Weg zu uns selbst begeben und wir müssen uns eben diese Ängste angucken, die uns in uns hochkommen und uns mit denen beschäftigen.
Ich habe sogar das Gefühl, es geht noch über diese Ängste hinaus, nämlich tatsächlich in eine Starre hinein.
Ja.
Und dann sind wir genau an dem Punkt, wo du es gerade gesagt hast, wenn wir in dieser Starre sind, dann ist der Ruf nach Einfachheit, nach dem alten Bekannten, ne, unser Ego will ja letztendlich nichts anderes machen, als unser Überleben zu sichern. Und das Überleben wird natürlich am einfachsten da gesichert, wo Altbekanntes da ist. Diese, wie wirst du immer so schön sagen, die Komfortzone, weil da ist zwar nicht schön, da fühlt sich nicht gut an, aber zumindest kenne ich das. Und dann wissen wir, okay, es ist in Ordnung. Und natürlich, gerade die ganzen populistischen Ausrufungen, die wir im Augenblick hören, sorgen dafür, wie du es so schön gesagt hast. Wir zeigen dir, wie es geht. Es ist einfach. Und wenn wir so gehen, wie wir früher gegangen sind, dann wird wieder alles gut. Spannend ist doch, wir wissen aus jeder Zeit heraus, es ist niemals gut gewesen, diesen alten Weg zu gehen. Vor allem, wenn wir in einer Zeit sind, wo die Digitalisierung so rasend schnell voranschreitet, dass wir schon kaum mehr hinterherkommen. Und du hast es so schön gesagt, die Komplexität macht es ja auch oder führt zu dem, dass wir gar nicht mehr wissen, wo soll ich denn jetzt als erstes hinschauen? Wo kann ich denn hier überhaupt eine Veränderung ansetzen, wenn an der nächsten Stelle es auch schon wieder so am Kriseln ist? Was ist so deine Idee? Auch aus deiner Arbeit heraus, du arbeitest ja nicht nur mit Privatpersonen, sondern auch mit Unternehmen. Was ist so deine Idee, wie man aus dieser ich nenne sie sogar mal Bewusstheitskrise herauskommt? Denn wenn wir in diese Vereinfachung reingehen, wenn wir nicht mehr großartig nachdenken, wenn wir vergessen, konstruktiv kritisch zu denken, ich habe gestern, vorgestern war es, habe ich gerade gelesen, dass bei den größten künstlichen Intelligenzen die Fehlerquote bei bis zu 40% liegt und viele sich mittlerweile genau darauf verlassen und das in die Welt hinausbringen, dann ist es doch umso wichtiger, die Dinge auch zu hinterfragen, wirklich konstruktiv kritisch zu denken und sein Bewusstsein tatsächlich einzuschalten. So, jetzt nehme ich mich aber wieder zurück, du bist dran.
Ja, du hast genau recht, ne? Ich denke, dass wir uns gerade in einer Ego-Krise befinden, die für uns wahnsinnig bedrohlich ist. Und der Weg daraus ist für mich einer, der erstmal etwas damit zu tun hat, dass um Komplexität im Außen besser aushalten, halten, verarbeiten zu können, muss ich lernen, im ersten Schritt meine Komplexität im Innen zu erkennen, aushalten und halten zu können. Und was ich damit meine, ne, ist so dieses, also einige von uns, ich weiß nicht, wie das Teil deiner Arbeit ist, aber für mich ist es so, dass ich gerne auch mit Modellen arbeite, die von einer vielschichtigen Persönlichkeit ausgehen. Ne? Da gibt es jetzt, also ich arbeite mit Voice Dialogue, was so mit inneren Stimmen arbeitet. Es gibt mittlerweile ein sehr populäres System mit Internal Family Systems. Also die Grundidee ist ja, du bist viele, ne? Und statt zu sagen, ich habe eine konsistente innere Nadja, ne, die quasi ein bestimmtes Set an Werten und Überzeugungen hat und dementsprechend konsistent in der Welt auftritt, kommt es ja der Realität sehr viel näher zu sagen, es gibt unglaublich unterschiedliche Facetten von mir, die je nach anderen Personen, mit denen ich zu tun habe, je nach Situation, Lebensumständen anders ausgelöst, getriggert und zum Tragen kommen. Und erstmal den Schritt zu gehen, diese innere Komplexität in mir wahrzunehmen, inklusive der ganzen Widersprüche, die ich dort in mir trage. Also, dass ich zum Beispiel vielleicht als Selbstkonzept habe, dass ich eine freundliche Person und anderen zugewandte Person bin, aber dass ich in dem, also ne, Bewusstseinsarbeit ist für mich dann, dass ich auch anerkennen kann und sehen kann, an welchen Punkten ich eben nicht freundlich bin und vielleicht auch kalt bin und kaltschnäuzig bin. Ja, so dass ich diese Gleichzeitigkeit von Polaritäten in mir sehen und aushalten und lieben lernen kann. Und wenn ich das kann, ja, dann bin ich überhaupt erst im nächsten Schritt in der Lage, auch dir deine Komplexität zu verzeihen und deine Widersprüchlichkeit zu verzeihen und eben dich als vielschichtigen Mensch wahrzunehmen und immer wieder mich zu fragen, wie komme ich sozusagen an den Teil von dir dran, mit dem ich am besten kooperieren kann, mit dem ich am besten gemeinschaftlich im Schulterschluss etwas erreichen kann. Na, aber dafür braucht es erstmal diese Innensicht. Und das ist eben ein Teil der Arbeit, die wir als Einzelcoaches ja machen. Aber für mich war eben eine ganz große Frage in meiner Entwicklungsgeschichte, wie kriegen wir das skaliert? Weil das ist zwar schön, dass Coaches mit Einzelpersonen arbeiten oder von mir aus auch mal mit einem Team oder auch mal mit einer Gruppe, aber es ist doch immer noch eine sehr punktuelle Arbeit, die letztendlich aufgrund des Aufwands, der damit verknüpft ist, eben nicht skalierbar ist. Und da ist jetzt zum Beispiel Technologie tatsächlich auch ein Hilfsmittel, wie man eine bestimmte Form von Dialog nach innen, ja, Selbstreflexion, wie man das anleiten und mit begleiten kann, auch durch Technologie. Und das ist das, was ich, ne, was so ein bisschen meine Aufgabe jetzt gefühlt in der Welt ist.
Okay, wenn du jetzt sagst, du willst das tatsächlich, und da bin ich bei dir, weil sicherlich auch viele Coaches oder Ähnliches hier zuhören, die ja gerne mal weg von der 1-zu-1-Arbeit kommen würden, um tatsächlich auch noch mehr bewegen zu können. Ich gehe mal gar nicht hin, dass sie deutlich mehr verdienen können, aber einfach auch mehr bewegen zu können. Wie machen wir da mal ein Beispiel? Wie geht ihr da vor?
Also meine Firma Conscious You, wir haben uns halt spezialisiert auf skalierbare sogenannte Blended Learning Programme, ne, wo wir einen bestimmten Teil eines Entwicklungsprozesses, nämlich den Teil, den ich jetzt mal ganz grob als Psychoedukation bezeichnen würde, der läuft plattformbasiert, ne, also zum Beispiel um jemanden, sagen wir mal, einen ja, weit verbreitetes Modell ist das Eisbergmodell, ne, mit dieser Idee, dass das, was du von einer Person siehst, immer nur die Spitze des Eisbergs ist. Und dann gibt es verschiedene Konzepte, was eben da drunter, unterhalb der Wasseroberfläche passiert. Das kann ich natürlich als Coach in einem Workshop oder in einem Seminar einer Gruppe von Personen erklären oder eben auch in einem Einzelcoaching. Ich kann sowas aber natürlich auch auf einer Plattform als Video oder als Audio zur Verfügung stellen. Das
Logisch,
bedeutet
ja.
also, dass dieser Blended Learning-Ansatz heißt, dass alles, was Psychoedukation ist, kann ich eigentlich automatisieren. Und alles, was dann die tiefere Verarbeitung erfordert, und das ist für mich, sind das zwei Teile. Das eine ist natürlich auch nochmal erstmal dieser Prozess der Selbstreflexion. Ich muss das ja in Kontakt zu mir bringen und dann mir zum Beispiel mal Gedanken über meinen eigenen Eisberg machen. Aber die noch tiefere Verarbeitungsebene findet aus meiner Beobachtung in einem Dialog statt. Also zwischen Menschen, in dem Wahrnehmen von Ähnlichkeiten und Unterschieden, in dem Differenzieren, ne, von wo sind wir uns nah und wo hast du ganz andere Erfahrungen gemacht, die zu dir, bei dir zu ganz anderen Schlüssen geführt haben. Und diese Aspekte sind dann eben die, die letztendlich maßgeschneidert ablaufen und die eben den zweiten Teil von diesem Blended Learning Ansatz darstellen. Und der weitere Aspekt, ne, das eine ist natürlich, dass diesen Einsatz von Technologie, das ermöglicht uns zeitgleich große Gruppen von Personen durch solche Reflexionsprozesse zu führen. Und andererseits ist es aber auch so, dass ich glaube, Zeit ist auch so ein wichtiger Faktor, weil so gerne ich auch, ne, mit Menschen in einem Raum bin und dann mal 3 oder wenn es ganz luxuriös ist, auch 5 Tage so einen Intensivworkshop habe, in dem ganz viel emotional passiert, ist es dennoch so, dass ich heute glaube, um Dinge nachhaltig zu verstoffwechseln, sind diese Formate vielleicht gar nicht unbedingt die besten. Also sie schaffen intensive Erfahrungen. Nur wenn du nach 3 Monaten die Leute fragst, was hast du eigentlich gemacht in diesem Workshop, ne, dann ist sozusagen das, was Menschen noch erinnern, wirklich wenig, außer einem Gefühl, ne? Weil unser Gehirn gar nicht so schnell diese ganzen Informationen sinnvoll verarbeiten und archivieren kann, ja, um sie dann wieder auf Abruf für uns zugänglich zu machen. Und was wir halt feststellen, ist über die Art der Programmgestaltung, wie wir sie machen, dadurch, dass die Leute dann 3 Monate mehr oder weniger täglich mit solchen Micro-Learning-Einheiten im Kontakt mit einer bestimmten Materie sind, bleibt einfach mehr nachher übrig. Und gerade in Organisationen führt das dann eben dazu, dass es eine geteilte Sprache in einem Gesamtsystem geben kann, die eben für alle zugänglich sind und die auch auf eine Weise dieses Wissen demokratisieren, weil wir eben gerne diese Programme nicht nur für Führungskräfte machen, sondern vor allen Dingen dann eben auch ausweiten auf die Gesamtorganisation, sodass du wirklich mal eine kritische Masse von Personen zusammenbekommst, die sich gemeinsam über etwas unterhalten können und gemeinsames Referenzsystem haben.
Wenn du jetzt sagst, dass sie tatsächlich dann auf alle Mitarbeiter auch geht, was ich übrigens sehr, sehr gut finde, denn was bringt es, wenn ich nur mit den Führungskräften arbeite? Meine Frage dahingehend einmal, wie groß ist die Akzeptanz denn dann von der gesamten Belegschaft? Wollen die auch oder ist es so, dass sie sagen, komm, lass mich damit in Ruhe, das können auch die Führungskräfte machen?
Also ich würde sagen, das hängt sehr mit der Ausgangskultur zusammen. Ne? Was wir bei Conscious You immer sagen, alle Personen, die in unsere Programme kommen, vielleicht ausgenommen der obersten Führungsebene, weil da denke ich, gibt es nochmal eine andere Anspruchshaltung, die das Unternehmen auch gerechtfertigterweise an diese Personen stellt. Aber alle anderen Personen im Unternehmen müssen sich freiwillig dafür entscheiden, ob sie einen solchen Prozess gehen wollen. Ne, weil fairerweise ist es schon so, dass auch unsere Programme sehr persönlich werden. Und ich kann verstehen, wenn die eine oder andere Person sagt, ich möchte diese Themen nicht mit KollegInnen besprechen. Das ist nicht der Rahmen für mich, in dem ich diese Art von Öffnung betreiben will. Gleichzeitig kann ich aber auch sagen, die sich darauf einlassen, sind immer unfassbar berührt davon, was Leute, neben denen sie vielleicht schon 15 Jahre arbeiten, plötzlich für sie auch an Mehrwert bedeuten in ihrem beruflichen Alltag, wenn sie sich auf dieser tieferen Ebene kennenlernen und austauschen. Na, aber die Freiwilligkeit muss gegeben sein. Und ich will vielleicht auch noch einen Zusatz machen. Ich glaube nicht, dass diese Programme das ersetzen können, was Menschen wie du oder ich dann eben vielleicht auch in einem Workshop-Setting ne, mit Körpern in einem Raum erreichen können, weil da gibt es eben auch noch mal energetische Ebenen, die man online schlecht replizieren kann. Aber ich glaube, sie können Menschen wie uns befreien, diesen ganzen psychoedukativen Teil nicht mehr leisten zu müssen, während wir im Raum sind, sondern dann wirklich mit dem arbeiten zu können, was vor Ort mit den Leuten passiert. Das heißt, eine meiner Visionen, da sind wir jetzt noch dran, ist eben auch OrganisationsentwicklerInnen zu gewinnen, die Lust haben, solche Programme mit einzuspielen in ihrem Portfolio, weil sie nämlich gerne die Freiheit haben wollen, dann in einem 3-tägigen Workshop oder in einem 2-tägigen Team-Retreat wirklich auf eine ganz tiefe Ebene zu gehen mit dem, was gerade im Raum ist und sich nicht mehr befassen müssen mit, wie erkläre ich jetzt den Eisberg?
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann bildet ihr auch so Change Agents aus oder wie macht ihr das dann?
Wir bilden keine Change Agents aus, sondern ich würde wirklich sagen, wir haben ein ganz klar umrissenes Angebot, nämlich diese Blended Learning Programme, die eingebunden werden sollten in einen größeren Kontext von Kulturtransformation, wenn das im Rahmen einer Organisation stattfindet. Und das heißt dann, dass entweder ich dann teilweise auch der Coach bin, aber das mache ich eigentlich selten, sondern eher, dass wir gucken, wer begleitet, also wer hält sozusagen den Gesamtrahmen in dem Unternehmen, in dem dann eines unserer oder mehrere unserer Programme eben ein Teil werden einer Entwicklungsgeschichte. Ne, und das heißt, wir müssen gar nicht so viel ausbilden, weil ich sage mal, jeder gut ausgebildete Coach wird sich, glaube ich, sehr schnell wiederfinden in den Inhalten, die wir da vertreten. Da muss man dann immer gucken, ne, wie gleicht man sich sprachlich an, sodass es da dann nicht so einen Bruch gibt und auch die Coaches wissen, was haben die Leute im Programm gemacht. Das ist aber tatsächlich kein Hexenwerk.
Okay. Lass uns ruhig nochmal wieder einen Shift zurück machen, auch wenn wir ja nicht rückwärts guckend wollen, aber lass uns nochmal in diese Bewusstseinskrise hineingehen, damit unsere Zuhörerinnen auch tatsächlich mitbekommen, okay, jetzt merke ich vielleicht gerade, vielleicht ein kurzer Ausblick, ich habe gestern gerade ein Webinar gemacht, wo es darum ging, mit Unternehmerinnen, Vorständen, Aufsichtsrätinnen tatsächlich dahin zu gehen, dass sie erkennen, dass sie immer mehr in ihre ganz persönliche Krise hineinfallen, nämlich in eine Leere hineinfallen, weil sie durch dem, was da draußen passiert, einfach nicht mehr klarkommen, weil vielleicht ihre Partnerschaft längst nicht mehr das ist, was es ist, dass sie nur am Funktionieren sind, funktionieren im Business, funktionieren zu Hause, als Partnerin funktionieren, als Mutter für die Kinder und irgendwie sich selber dabei verlieren. Und ich bin mir sicher, dass es der ein oder anderen Zuhörerin, vielleicht dir, die du hier gerade hörst, auch so geht. Wie hast du da so den ein oder anderen Tipp, auch wenn ich das Wort Tipp nicht so mag, aber die ein oder andere Möglichkeit, wie sie es vielleicht selber schaffen können aus dieser Krise, die sich entweder gerade anbahnt oder vielleicht schon mittendrin ist, auch herauszukommen.
Ja, also erstmal, ne, will ich das sehr unterstreichen, was du da gerade gesagt hast. Ich glaube, der erste Schritt ist für mich auch dieses Anerkennen von, das ist jetzt vielleicht auch gar nicht mehr nur so mein persönliches Problem. Ja, sondern ich glaube, dass diese Ermüdung, diese knochentiefe Erschöpfung, diese Hilflosigkeit momentan etwas ist, was ich sehr, sehr deutlich wahrnehme bei Klientinnen, aber eben auch in meinem persönlichen Umfeld, teilweise auch bei mir selbst. Und ich merke, das hat einen kollektiven Aspekt. Also ich glaube, was sich in unser aller persönlicher Leben gerade widerspiegelt, hat ganz viele Aspekte von, das ist auch ein Spiegel der Welt, in der wir im Moment leben. Also das heißt,
Absolut.
ne, so ein Teil der
Ja.
Entlastung kommt vielleicht auch erstmal aus diesem Anerkennen, das ist jetzt nicht mehr alles nur mein persönliches Problem, sondern ich merke da auch etwas, gerade wenn ich auch vielleicht eine etwas sensiblere Person bin, was einfach im kollektiven Feld ist. Und dann würde ich auch sagen, wir brauchen auch andere, um da wieder rauszukommen. Also es ist bestimmt ganz toll, ne, wenn dann eine Person sich zum Beispiel dich als Coach sucht und mit dir da in einen ganz tiefen Sinnfindungsprozess geht und sich fühlt. Gleichzeitig glaube ich, es braucht aber auch gehaltene Gruppenprozesse. Und die können sowohl offline als auch online passieren. Also wo ich einfach merke, dass ganz viel Trost liegt in einem gemeinsamen Betrauern auch von einem System, was uns mal versprochen worden ist, als so funktioniert die Welt. Und jetzt zu merken, die Welt funktioniert aber irgendwie nicht mehr. Und dieses alte System trägt uns auch nicht mehr. Ja, so das, was uns die Moderne sozusagen versprochen hat, ist am Bröckeln. Und gleichzeitig anzuerkennen, wir haben noch keine klare Vorstellung von, was ist dann aber das Neue, was das ablösen könnte. Und gemeinsam mit anderen, ich sage mal, auch in dieser Suppe des Nichtwissens zu sitzen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt, weil wir wollen immer sofort von hier ist der Schmerz und jetzt sag mir, was die Lösung ist. Und diesen Schritt dazwischen, nämlich das zu spüren, diese Misere. Ja, und wirklich auf einer körperlichen Ebene auch zu spüren, wie unendlich traurig das uns macht, wie unendlich hilflos wir uns fühlen. Ich glaube, dieser Schritt darf nicht übersprungen werden.
Auf gar keinen Fall, denn gerade dieses Embodiment, Verkörperung, von dem du auch gesprochen hast, ist ja das, was uns ermöglicht, immer mehr zu erkennen, wer wir wirklich sind und auch zu sehen, du hast es gerade so schön gesagt, ist das wirklich meins, was ich jetzt hier gerade wahrnehme, oder ist das tatsächlich aus dem kollektiven Feld kommend und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich mal so richtig ehrlich bin, so schlecht geht es mir gar nicht, aber ich fühle das von überall da draußen. Und wenn ich ein empathischer Mensch bin, dann nehme ich das natürlich auch auf. Und wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, du hast vorhin von Zeit gesprochen, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, wirklich mal sich hinzusetzen, ich habe einfach mal nochmal eine Stunde extra für mich meditiert, um nochmal tiefer reinzuspüren, was ist denn da wirklich, was ist wirklich wahr? Und was ist vielleicht nur eine Illusion? Und dieser Fall in diese Zwischenwelt, ich nenne sie mal wirklich die Zwischenwelt, nicht zu wissen, wo geht's hin, aber das Alte ist definitiv schon längst zerbrochen. Ich glaube, das ist fast noch eine größere Krise als die Bewusstheitskrise, die wir gerade haben, nämlich diese Innehalten-Krise, auszuhalten, was in mir gerade passiert. Wie ist so deine, vielleicht auch persönliche Erfahrung? Und was können wir da unserer Zuhörer noch mitgeben?
Ja, nochmal, ne? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses das erstmal wahrnehmen und das auch mal durchfühlen, ja, und nicht sofort bei der nächsten Lösung sein zu wollen, weil ich glaube, so schnell geht das nicht. Diese neuen Lösungen, da gibt es Puzzlesteine, die wir schon haben, ne? Wie ich vorhin am Anfang unseres Gesprächs gesagt habe, ich glaube, es gibt ganz viele wunderbare Beispiele in allen möglichen Wissensfeldern, wie Dinge anders gelingen können, ne? Von der Organisationsgestaltung bis Bildung, bis Landwirtschaft, bis Klimaschutz. All diese Dinge gibt es in Puzzlestücken schon, aber das größere Gesamtbild hat etwas zu tun mit unserer Fähigkeit, auch die Ergebnisse unseres eigenen Handelns anzuerkennen und erstmal auszuhalten. Und ich lese zum Beispiel gerade im Rahmen eines Buchclubs, den ein Mitglied aus unserer Community ins Leben gerufen hat, das Buch Hospicing Modernity, wo es wirklich darum geht, uns erstmal als HospizarbeiterInnen für ein jetzt bröckelndes System zu verstehen, bevor wir dann Geburtshelferinnen werden können für das neue emergente System, von dem wir heute noch gar nicht so viel wissen. Ja, also wäre sozusagen mein Tipp, wenn du das so willst, erstmal anzuerkennen, es ist nicht nur alles mein persönlicher Kram. Vielleicht auch das, was du eben gesagt hast, wenn ich ganz persönlich gucke, gibt es auch ganz viel, ne, wir leben ja immer noch in einer wahnsinnig privilegierten Situation hier in den Breitengraden, in denen wir uns bewegen. Wenn man das jetzt mal, ne, sich global anguckt, geht es uns hier natürlich blendend. Und das auch nochmal anzuerkennen, Dankbarkeit auch dafür zu haben. Und aus dieser Dankbarkeit heraus dann den kollektiven Schmerz noch mal anders fühlen zu können, darüber Gespräche zu führen, was wir wahrnehmen, was jetzt alles am Bröckeln ist. Und dann eine Zeit lang in der Meditation, in dem gemeinsamen Raum, in diesem Nichtwissen zu sitzen und dann zu gucken, was entsteht jetzt daraus. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist eben auch Gemeinschaft. Und deswegen ist das für mich so ein wichtiges Thema, dieses Entwickeln von bewussten Gemeinschaften. Ich glaube, das brauchen wir ganz, ganz dringend.
Auf jeden Fall, weil ansonsten werden wir immer, nein, anders gesagt, dieses Gefühl der Leere oder noch weitergehend des Verlorenseins immer und immer mehr spüren, ohne zu erkennen, dass das eigentlich nur eine Illusion ist. Und das ist ja das Fatale. Und deswegen ist es so wichtig, wirklich Innenschau zu betreiben, innen fühlen, ich weiß gar nicht, gibt es da ein anderes Wort für, keine Ahnung, wirklich dieses innere Nachfühlen. Was es war, was es nicht war. Und nein, ich kann mich gar nicht verlieren, weil letztendlich bleibe ich immer mit mir und aber auch allem verbunden. Und da ist natürlich dieses Conscious Tribe, so nennt ihr das ja, eine ganz wundervolle Möglichkeit, sich mit anderen zu verbinden, um zu erkennen, ich kann gar nicht verloren gehen. Ich werde wie auch immer von einem unsichtbaren Netz auf jeden Fall und immer aufgefangen.
Ja, genau. Und dieses vielleicht einmal kurz nochmal zu definieren, was ich jetzt darunter verstehe, ne, unter einem Conscious Tribe, so einer bewussten Gemeinschaft, weil ich denke, da gibt es bestimmte Säulen, die uns vielleicht auch helfen können in dem Gestalten einer solchen Gemeinschaft für uns. Also der erste Aspekt ist oder die erste Säule ist, dass für mich eine bewusste Gemeinschaft auch bedeutet, da sind Menschen drin, die diese innere Arbeit tun. Ja, so für die innere Arbeit, diese Psychohygiene, wenn du willst, dieses Selbsterkenntnis, diese Selbstliebe eben eine Praxis ist, die sie pflegen. Der zweite Teil ist, das sind Personen für mich, die immer wieder auch in eine höhere Loge treten und sich das große Ganze ansehen und eben immer wieder auch gucken, mir kann es eben nicht egal sein, ob ein Sack Reis in China umfällt. Vor allen Dingen in dieser wahnsinnig globalen und vernetzten Welt hat dieser Sack Reis vielleicht wirklich eine prägnante Auswirkung auch in meinem Leben. Also immer wieder zu versuchen, Komplexität auch wahrzunehmen und zu verstehen in ihren Zusammenhängen. Der dritte Aspekt ist für mich das Leben von tiefen Beziehungen. Also wie kann ich in einer Gemeinschaft wirklich immer wieder in eine offene, ehrliche, kongruente Beziehung treten? Und der vierte Aspekt oder die vierte Säule ist für mich das Einführen von bewussten Ritualen, weil wir sind alle auf eine Weise auch faul, ne, und rutschen ganz schnell zurück in alte Gewohnheiten, die oft einfach auch eine Nachlässigkeit dann in sich tragen. Und wir müssen in dieser Gemeinschaft gucken, was sind denn die Rituale, die wir etablieren können, um uns sozusagen auf dem rechten Pfade zu halten. Ne? Ob das jetzt in einem Team ein Check-in ist, der wirklich gut geführt wird, wo die Leute wirklich was Relevantes über sich erzählen oder in einer Beziehung vielleicht sowas wie ein Zwiegespräch. Also es können ja unterschiedliche Dinge sein, aber uns darüber zu unterhalten, welche Rituale braucht es für uns als Kollektiv.
Und vielleicht ist das auch so die konkrete Botschaft, die wir zum Schluss hier stehen lassen können, für dich, liebe Zuhörerin, damit du eben nicht in diese Leere hineinfällst oder dich verloren fühlst, tatsächlich mal zu schauen, welche Rituale kannst du denn für dich einführen, weil wir ja wissen, ne, wir haben vorhin darüber gesprochen, das Leben soll wieder einfacher sein. Wenn wir tatsächlich einfache Rituale bei uns einführen, spüren wir auch viel, viel mehr, hey, da ist ja was, da ist gar nicht so eine Leere. Das wäre jetzt so meine Botschaft. Was ist deine Botschaft, die du ganz persönlich für die Frauen da draußen hast, Nadja?
Ja, das finde ich schön, was du gerade gesagt hast. Und ich würde eben auch noch mal sagen, diese innere Arbeit im Kontext von Belonging oder Zugehörigkeit zu leisten. Ne? Weil sonst wir in diese Selbstoptimierungsfalle laufen, wo wir immer denken, also wenn ich jetzt nur noch ein bisschen an meinem eigenen Bewusstsein schraube, ne, dann wird alles gut und ich lebe in ewiger Fülle. Daran glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass Bewusstseinsarbeit beim Individuum immer wieder verknüpft werden muss mit einem kollektiven Prozess des Spürens, des Dialogs, des Nachdenkens, des Entwickelns von neuen Lösungen. Und ja, und ich lade natürlich auch alle, die hier zuhören, herzlich ein. Ne? Schaut euch um, guckt, was bietet jemand wie Siranus an, guckt euch bei Conscious You um. Wir haben eben auch offene Programme, wo Teilnehmerinnen sich frei anmelden können, ohne dass sie Teil von einer Organisation sind. Also sucht euch diese Entwicklungsfelder und lasst daraus etwas kollektiv auch folgen für die Kollektive, von denen ihr heute Teil seid, sei es eure Beziehung, eure Familie oder eben das Team, in dem ihr arbeitet.
Ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank, liebe Nadja. Schön, dass du heute hier gewesen bist und wir mal ein wenig in diese Bewusstseinskrise hineinschauen, aber gleichzeitig auch herausschauen konnten. Natürlich geben wir alles in die Shownotes hinein. Na, wenn du mehr wissen möchtest über Nadja, dann klick einmal zur Webseite. Auf was ist so dein Social-Media-Kanal, wo du weitestgehend zu Hause
LinkedIn.
bist? LinkedIn, ja, wie bei mir auch, wie bei vielen, die ich hier einlade. Also all das geht in die Shownotes rein. Erlaub dir wirklich auch mal zu schauen auf der Webseite, was könnte vielleicht tatsächlich für mich mal ein Programm sein, wo ich mich auch mit neuen Menschen verbinden kann, die ich bisher noch gar nicht kenne. Danke, Nadja, schön, dass du hier warst.
Ich danke dir sehr für das schöne Gespräch, Siranus.
Sehr, sehr gerne. Und dir, wie immer, liebe Zuhörerin, wünsche ich ein ganz wundervolles Wochenende. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib ihr einen Daumen hoch. Wenn dir dieser Podcast gefällt, empfehle ihn weiter. Davon leben wir hier. Ich freue mich auf nächste Woche mit einem neuen Thema. Genieß die Zeit, genieß dich, genieß dein Leben, geh in die Stille, fühle dich, durchdringe dich. Umso mehr wirst du über dich erfahren. Bis bald, alles Liebe hier aus Altea, dein Siranus.